Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. Ich begrüße ganz herzlich die Gartenstadt und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Untrieser. Er ist Politiker im Landtag NRW in Düsseldorf und Abgeordneter unserer Stadt. Die Themenliste, die die Landespolitik bereithält, ist sehr lang und ich versuche mich auf einige Punkte zu beschränken, die auch uns in Hahn betreffen. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie öffentliche Gelder verteilt werden, wie genau Windkraftanlagen in NRW entstehen, ob auch sowas in Hahn entstehen wird, aber auch wie wichtig die Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern ist. Ich finde, es ist ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit unterschiedlichen Gesichtspunkten geworden. Und wie immer ist die Zeit sehr schnell, vielleicht auch zu schnell vergangen. Wir hätten auch noch viele Themen länger austauschen können. Aber der Dialog ist ja hier eigentlich nicht zu Ende, sondern kann auch gerne weitergeführt werden, auch durch dich. Christian Untrieser macht Bürgersprechstunden. Christian Untrieser ist oft vor Ort in Hahn und er ist auch über den Landtag jederzeit erreichbar für Fragen, für Anmerkungen und dergleichen. Also ich hoffe, dir gefällt diese Ausgabe und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne. Die Kontaktadresse vom Landtag und von mir findest du in den Notizen dieser Folge. Viel Spaß! Ja, heute ist zu Gast unser Landtagsabgeordneter Dr. Christian Untrieser. Freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, guten Morgen, Frank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, ganz toll. Finde ich auch super, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier in diesem Format mitzumachen. Ich fange auch direkt mal an, weil wir saßen Ostern zusammen mit der Familie und ich habe gesagt, Mensch, vielleicht habe ich die Gelegenheit, mit unserem Landtagsabgeordneten zu sprechen. Am Tisch saßen meine Frau, meine beiden erwachsenen Söhne und meine Schwiegermutter. Und ich habe gesagt, hättet ihr denn so ein paar Fragen? Und am Ende war nach relativ kurzer Zeit ein kompletter DIN A4-Zettel voll, den erspare ich dir jetzt. Aber so die Vielzahl an Themen hat mir eigentlich gezeigt, Landespolitik, was ist das eigentlich? Da sitzt man ja irgendwie so zwischen Bundespolitik und Kommunalpolitik an einer bestimmten Stellschraube. Und deshalb mal so die erste Frage, die mich so interessiert, weil du ja auch Kommunalpolitiker in Erkrath bist. Was reizt dich an der Landespolitik und was hat dich bewogen, sich für den Landtag zu kandidieren und da zu bewerben?
Ja, das war eine große Chance für mich, damals in die Landespolitik zu gehen. Zuvor habe ich, du hast richtig gesagt, Kommunalpolitik gemacht und mache das auch immer noch. Es ist auch richtig, wir haben dieses Mehrebenensystem, ne, in Deutschland. Das macht es manchmal auch sehr kompliziert zu erklären. Wofür ist die Kommune zuständig, der Stadtrat, Bürgermeisterin? Wofür ist das Land zuständig? Wofür der Bund? Und dann kommt ja obendrauf noch Europa, also die vierte Ebene. Ich versuche das mal an Beispielen zu erklären. Ja, also klassisch für Landespolitik ist natürlich innere Sicherheit. Das heißt, alles, was mit Polizei zu tun hat, Polizeigesetz, aber auch Polizisten ausstatten und wie viele Polizisten wir einstellen. Ein Teil ist zum Beispiel auch Schulpolitik. Ja, die Lehrer werden natürlich bezahlt vom Land. Andererseits sind die Kommunen wieder dafür zuständig, dass die Schulgebäude in Schuss gehalten werden. Also da sieht man schon eine Vermischung. Sonst machen wir auch noch ein bisschen Wirtschaftspolitik und Klimaschutzpolitik auf Landesebene. Aber auch dort ist es so, dass auch Kommunen und auch Bund und auch Europa was zu sagen hat. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist im Landtag auch eine sehr, sehr spannende Tätigkeit.
Ja, schwer erklären ist gut. Ich weiß auch, ganz viele sind von diesem Föderalismus mittlerweile auch tatsächlich genervt. Das fing ja an so in dieser Corona-Zeit, ne? Also wenn dann die Ministerpräsidenten sich mit der Bundeskanzlerin seinerzeit getroffen hatten und 1000 Abstimmungsschleifen, hinterher hatten wir dann doch einen Flickenteppich und keiner wusste mehr, wenn ich jetzt nach Baden-Württemberg reise, Maske an, Maske aus. Das war alles ein bisschen schwierig und das Gleiche ist auch so ein bisschen so die Bildungspolitik, du hast es gerade angesprochen. Auch wenn ihr nur die Lehrer bezahlt, aber ich sage einfach, irgendwie muss ja auch einer mal die Politik bestimmen. Und da wirkt das auch manchmal so, dass es so ein bisschen zum Flickenteppich ist oder dass ein NRW-Abitur vielleicht weniger zählt als ein bayerisches Abitur, obwohl da ja eigentlich gleiche Standards herrschen sollten. Da habe ich übrigens direkt schon eine Frage von meiner Schwiegermutter tatsächlich. Die wünscht sich zum Beispiel so ein Schulfach Pädagogik, so nach dem Motto, Mensch, wir sehen das so, die ist Erzieherin gelernte und viele, wenn die dann ein Kind haben, sind dann doch sehr, sehr stark überfordert, weil sie eigentlich gar nicht so wissen, was auf sie zukommt. Und meine Söhne, die wünschen sich ein Schulfach nicht Politik, sondern Wirtschaft. Das würde ich mir als Banker übrigens auch wünschen, also so eine Früherziehung oder grundsätzlich so Wirtschaftszusammenhänge zu zeigen, weil die Leute kennen tatsächlich einfachste Zusammenhänge nicht mehr und das ist zum Thema Vermögensaufbau fürs Alter und dergleichen auch ein wichtiges Thema. Arbeitet ihr auch an solchen Themen oder sagt ihr, ist uns eigentlich egal?
Ja, in der Tat. Also gerade das Schulfach Wirtschaft, das ist ja eingeführt worden vor 3 oder 4 Jahren. Ich weiß nicht, in welcher Stufe das dann unterrichtet wird, aber wir haben gesagt, es ist schon wichtig, dass Kinder auch wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen können. Ne? Und das ist ja jetzt nicht reiner Kapitalismus und irgendwie ganz was Schlimmes passiert, sondern das sind ja elementare Dinge unseres Lebens und die kann ich auch in der Schule berichten. Ja? Also wenn ich zum Bäcker gehe, dann kann jeder sagen, so jetzt gebe ich halt 5 Euro und bekomme dafür ein paar Brötchen. Ja, das ist schon ein wirtschaftlicher Vorgang. Verträge, die ich jeden Tag abschließe. Der Bäcker auf der anderen Seite muss gucken, wie teuer sind die Brötchen. Kaufe ich Milch ein, Mehl ein, beschäftige ich Angestellte, muss ich Ladenmiete zahlen. Also das sind ja einfach ganz normale wirtschaftliche Vorgänge, mit denen jeder Bürger und auch jedes Kind zum Teil ja schon in Berührung kommt. Ne? Und diese Zusammenhänge zu erklären, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir das Schulfach Wirtschaft auch eingeführt. Wie gesagt, man kann das dann altersgerecht auch behandeln, finde ich. Ne? Muss man gucken, wie genau, mit welchen Beispielen. Das kann dann in höheren Schulklassen dazu schon führen, dass man Grundlagen der Wirtschaftspolitik macht. Ne? Was ist eigentlich Marktwirtschaft, was ist soziale Marktwirtschaft, was ist der Gegensatz? Heute nicht mehr so präsent, ne? Aber ja, sozusagen im Sozialismus, dass da ganz anders gewirtschaftet wurde. Das sind schon wichtige Dinge und ich glaube, da sollten Schüler mit in Berührung kommen.
Ich finde sogar ganz einfache Themen. Ne? Was ist eine Aktie? Warum solltest du langfristig in Aktien und in die Wirtschaft investieren, wenn du dein Vermögen und deinen Wohlstand vermehren möchtest? Ja, da sind wir als Banker manchmal so auf verlorenen Posten, aber wir geben nicht auf.
Ja, in der Tat, das wäre auch ein gutes Thema dabei. Mhm.
Ja, jetzt bist du ja die Stimme des Landtags von einigen Städten hier im Kreis oder von Teilen des Städtes, also deines Wahlkreises, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir ja hier im Hana-Podcast, interessiert mich natürlich mal so die Hana-Stimme im Landtag. Was hören da so die Kollegen in Düsseldorf aus Hahn? Was bewegt die Hana?
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich bei 30.000 Hanerinnen und Hanern, wie man sich das vorstellen kann. Ich versuche immer so ein bisschen, also einerseits bin ich natürlich in meiner Eigenschaft als direkt gewählter Abgeordneter auch ein bisschen der Botschafter der Hanerinnen und Haner in Düsseldorf. Und es geht dann quer über alle Themen. Das können Schulbereiche sein, das können wirtschaftliche Belange, es können Klimaschutzbelange sein. Ich bin deswegen auch sehr viel versuche das im Gespräch zu sein, vor Ort, in Unternehmen, in Schulklassen, in Kitas, in Vereinen und so weiter. Also es gehört einfach dazu, dass man da sozusagen Ansprechpartner sein kann und die Belange dann auch nach Düsseldorf tragen kann. Ja, man kann ab und zu Türöffner sein, in die Ministerien, zu Ministern oder auch zu anderen relevanten Stakeholdern. Also da ist man ein bisschen der Anwalt der Region, sage ich mal, und zwar für jeden und in allen Themen. Auch wenn man nicht immer alle Wünsche sofort erfüllen kann, das dürfte auch klar sein. Auf der anderen Seite, das würde ich vielleicht als zweiten Punkt setzen, ich bin ja im Landtag dann einer von 195 Abgeordneten. Und wenn ich dann natürlich nur sage, naja, also Hahn, ne, da ist ganz wichtig, dass wir da noch ganz viel Geld hinscheffeln, dann sagen die vielleicht aus Münster oder aus Höxter, ja, ist ja richtig, aber bei mir ja genauso. Das heißt, irgendwo ist natürlich auch Geld endlich und wir müssen dafür eine gerechte Verteilung sorgen. Jetzt ist es aber so, wenn die CDU wie aktuell regiert, dann ist es für Hahn pauschal immer mal ein bisschen besser, als wenn die SPD regiert, weil die SPD ist in den Städten des Ruhrgebiets immer sehr, sehr stark. Ja, also große Städte, arme Städte zum Teil auch. Und die sind dann in der finanziellen Verteilung Das Land verteilt ja ein bisschen Geld auf die Kommunen. Das ist immer so ein bisschen gerecht, aber an ein paar Stellschrauben drehe ich. Tendenziell ist es so, wenn die SPD regiert, dass mehr Geld in die Großstädte im Ruhrgebiet geht, weil die Abgeordneten daherkommen. Wenn die CDU regiert, dann ist pauschal immer ein bisschen mehr Geld für den ländlichen Raum da, wozu auch Hahn gehört. Und das kann dann manchmal so Auswirkungen haben wie, vielleicht erinnerst du dich noch an den Kommunalsoli, den die Stadt Hahn mal bezahlen musste, aus sozusagen Solidarität, so haben die Sozialdemokraten das formuliert, an die armen Städte im Ruhrgebiet. Da ist aus der Stadt Hahn 1 Million Euro im Jahr rausgeflossen. Das haben wir sehr schnell abgeschafft im Jahr 2017, als die CDU in die Regierung gekommen ist. Und wie gesagt, wir haben ein paar Verschiebungen sozusagen nach Hahn und in den Kreis Mettmann in die ländlichen Räume, weil uns das eben wichtig ist, dass dort nicht das Geld rausgezogen wird für klamme Ruhrgebietstädte.
Gibt es denn da jetzt einen festen Verteilschlüssel oder ist das tatsächlich immer noch so ein bisschen nach Gutsherrenart?
Nö, es gibt einen festen Verteilschlüssel. Also man sagt okay, so, den Kommunen sollen 23% des Steueraufkommens zukommen. Und das wird dann jedes Jahr im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Und dann geht es natürlich ein bisschen danach, wie viel bekommt die einzelne Kommune nach Bevölkerung und nach anderen Kriterien. Und wie gesagt, man kann da ein bisschen dran rumschrauben. Ne? Ist eher der ländliche Bereich, kriegt der ein bisschen mehr oder die Städte. Aktuell haben wir, wie gesagt, ein bisschen mehr in den ländlichen Raum gegeben, weil es in der Vergangenheit zu sehr in die Großstädte ging. Das führt jetzt dazu, dass große Städte wie Köln, Essen, glaube ich, auch und noch eine weitere große Stadt, also mit unterschiedlicher politischer Couleur in den Rathäusern, dagegen klagen, was wir machen. Also da sieht man, die sind nicht zufrieden, weil denen fehlt ein bisschen Geld. Und das geht dann auf der anderen Seite stärker nach Hahn und in den Kreis Mettmann.
Ah, okay. Ja, ich hatte das gelesen. Wir haben jetzt hier in Hahn 650.000 vom Land bekommen für die Flüchtlinge, insbesondere für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da habe ich mich noch gefragt, wie kommt denn so ein Betrag zustande? Ne? Also hat der Christian den besorgt oder wird er ausgewürfelt oder hängt das von der Anzahl der Flüchtlinge, von der Untergebrachten auch ab? Aber ich denke mal, da spielen halt verschiedene Faktoren da eine Rolle, ne? In solche Beträge.
Das war in der Tat jetzt nochmal zusätzliches Geld, also neben dem, was es jedes Jahr gibt, haben wir gerade aufgrund der Krise ein Sondervermögen sozusagen im Land locker gemacht. Das sind erstmal Schulden natürlich. Ja, wir haben 5 Milliarden Euro aufgenommen und wollen damit die gröbsten Auswirkungen jetzt der Krise und des Krieges beheben. Da geht auch ein Teil an Energiehilfen, an Vereine, an Kitas, an Schulen, an Unternehmen. Und ein Teil ist jetzt auch für die Kommunen, weil die halt stark belastet sind mit der Aufnahme gerade von Flüchtlingen. Ja, und dann gab es insgesamt einen Verteilschlüssel ich weiß nicht, ob es jetzt 1 Milliarde war, die in die Kommunen genau ging und dann natürlich auch wieder runtergebrochen, wie groß ist die Kommune und wie viel kommt dann vor Ort an.
Aber Landespolitik heißt doch dann für die Kommune vor Ort vor allem immer das Thema Geld und Geldtöpfe, ne?
Nicht ausschließlich. Okay. Also natürlich, also gerade auch wenn ich mit Bürgermeistern rede oder auch mit den Leuten in den kommunalen Parlamenten, in den Räten, dann hätten die natürlich alle ein bisschen mehr Geld. Bin ich mal in einer schweren Situation, weil dann sitzen da 30 Leute, die sagen, Christian, wir brauchen mehr Geld. Ja, klar. Und der Einzige sagt, ja, gerne kämpfe ich für, aber ihr wisst auch, der Haushalt des Landes ist jetzt auch auf Kante genäht sozusagen. Ja. Aber wir unterstützen, wie gesagt, schon wesentlich stärker die Kommunen, als das Vorgängerregierungen gemacht haben. Aber es geht auch darüber hinaus. Natürlich Förderprogramme, die man abgreifen kann. Es gibt auch, was machen wir für Gesetze? Ja, Klimaschutzgesetze, schaffen wir es, bessere Bedingungen zu machen für erneuerbare Energien beispielsweise, wo wir gerade dran arbeiten. Das sind natürlich auch alles Dinge, die man im Landtag von Nordrhein-Westfalen macht.
Also keine Angst, das Thema Energie wird nicht zu kurz kommen. Also da habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, weil mich das auch sehr persönlich umtreibt. Aber nochmal eben kurz zu den Geldtöpfen. Also wie muss ich mir das denn so vorstellen? Du sitzt dann regelmäßig mit Bürgermeistern zusammen oder geht das ausschließlich dann über den Wahlkreis, über die Städte im Wahlkreis oder rufen dich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an? Also Frau Dr. Warnecke und ruft an, sagt, Mensch, Park Villedieu will man gerne neu machen, gibt es da nicht ein Fördergeld oder wie muss man sich das so mal praktisch vorstellen? Klar, irgendwann muss die Kommune das beantragen, da wird es Regularien geben, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein Wust an Bestimmungen ist, ein Wust an Fördertöpfen. Blickt da so eine einzelne Kommune tatsächlich noch durch oder rufen die dich an und sagen, mach mal, was gibt's denn so alles schön im Bauchladen?
Ja, wir haben in der Tat sehr viele Förderprogramme und da wird es mittlerweile echt schwierig, gerade für kleinere Verwaltungen da überall durchzublicken. Deswegen bin ich auch der Meinung, da muss man ein bisschen, also wir sollten das nicht noch weiter ausführen, sondern vielleicht eher ein bisschen mehr Geld den Kommunen pauschal geben und weniger Fördertöpfe machen. Und ansonsten ist es so, was der Informationsfluss angeht, also ich bin im sehr regelmäßigen Austausch mit Bettina, Tina Warnecke, eine Bürgermeisterin von Hahn, aber auch allen anderen Bürgermeistern. Und dann ist das so unterschiedlich. Also mal höre ich aus dem regelmäßigen Gespräch, dass Bürgermeister sagen, also wir bräuchten hier jetzt nochmal was Spezielles. Ja, hier haben wir nicht genug Geld. Andererseits informiere ich, wenn es ein neues Förderprogramm gibt, meine Parteikollegen und die Bürgermeister, und sagt, hier gibt es ein neues Programm. Da kann man sich überlegen, ob man da sich bewerben möchte. Und andererseits informieren natürlich auch die Ministerien über die kommunalen Spitzenverbände, zum Beispiel ja den Städte- und Gemeindebund, der wiederum sozusagen Informationen an die Bürgermeister, an die Kommunen gibt. Das ist ja sozusagen deren Vertretungsorgan, der Städte- und Gemeindebund. Und so gibt es eigentlich viel Informationsfluss. Aber wie das immer so ist, so im digitalen Zeitalter, es mangelt eigentlich nicht daran, dass Informationen irgendwo liegen. Die Frage ist immer, kommen sie zur rechten Zeit und an die richtige Stelle und wird es kanalisiert? Das ist
genau,
die Sache.
Ja, gut, also ich habe das verstanden. Die Bürgermeister, Landräte wollen alle mehr Geld. Wenn du dich mit den Unternehmern unterhältst, die wollen wahrscheinlich weniger Steuern und sozusagen weniger Regulatorik haben. Da habt ihr ja auch einen schönen Begriff irgendwie mal erfunden, die Entfesselungspolitik. So, wir gesprengte Ketten gab's, glaube ich, mal früher mal so einen Film irgendwie so. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Wie muss man sich das denn so vorstellen? Das heißt, ihr guckt euch dann so alte Gesetze an und sagt, das kann weg, oder du bist ja Jurist. Wie muss man sich das jetzt auch so in der Praxis vorstellen, so ein Entfesselungspakt? Und klappt das überhaupt?
Ja, das kann klappen. Also das ist in der Tat, was wir, womit wir angefangen haben mit den Entfesselungspaketen, weil ich auch in vielen Gesprächen mit der Wirtschaft immer höre, also Steuer ist gar nicht das Top-Thema bei uns hier im Kreis Wettmann. Also natürlich zahlen die Unternehmen Steuern, also niemand zahlt ja ganz gern Steuern, wobei auf der anderen Seite bekommt man ja dafür was. Aber Steuern ist nicht das schlimmste Thema, sagen wir, was uns wirtschaftlich stark hindert und oft bremst es in der Tat die überbordende Bürokratie, die zum Teil auch immer schlimmer geworden ist. Und da sagen viele Unternehmen, also wenn man da mal was abschaffen könnte, wenn man da was wegnimmt, weil wir machen so viel Papierkram und das hemmt einfach. Da muss ständig ein Mitarbeiter dafür abgestellt werden, der das macht. Und man sitzt teil mehr am Schreibtisch als eigentlich bei der Tätigkeit, die man gerne machen möchte und auch muss im Sinne des Unternehmens. Und deswegen ist es da wichtig, dass man wieder auch Bürokratie abbaut. Das ist ja so ein bisschen wie der Kampf gegen die Hydra. Also wir haben mittlerweile so viele Regularien, dass es man wirklich da richtig kleinteilig rangehen muss und sagt, so, was kann man denn jetzt konkret abschaffen? Wir sind da auch oft angewiesen auf Mitteilung von Unternehmen oder von Branchen, die sagen, ah, guck mal hier, das Gesetz macht keinen Sinn mehr oder der Paragraph macht keinen Sinn mehr, den könnte man bitte rausstreichen. Und dann haben wir das aber in den letzten Jahren auch gemacht. Das waren dann diese Entfesselungspakete und dann sind da eine ganze Menge Regularien abgeschafft worden. Aber das ist eine Daueraufgabe, da darf man eigentlich jetzt nicht stehen bleiben, sondern muss weitermachen. Ich würde sogar sagen, in der jetzigen Zeit noch ein bisschen schneller was abschaffen, denn wir merken ja in vielen Bereichen des Lebens, dass wir schneller werden müssen bei der Transformation unserer Wirtschaft. Und da hindern uns eigentlich zu viele Vorgaben und viele Schleifen, die man dreht. Das kann nicht gut sein in der Entwicklung.
Das heißt, die Unternehmen kommen dann über ihre Verbände dann auf euch wahrscheinlich zu, ne? Damit das so ein bisschen gebündelt wird und dann sagen die Verbände, guck mal hier, das und das, das brauchen wir eigentlich nicht oder hat sich überholt oder das hindert uns tatsächlich in bestimmten Dingen. Und dann muss man sich das so vorstellen, ja, wer guckt sich das denn dann an? Ist das dann der Justizminister oder die Beamten des Justizministeriums oder des Wirtschaftsministeriums? Oder nochmal, wie läuft das dann, bevor du darüber abstimmen kannst dann quasi im Landtag, ne?
Ja, also wir haben in der letzten Legislatur lief es stark über das Wirtschaftsministerium. Mhm. Und da haben sich dann so entweder der Wirtschaftsminister selber auch damit befasst, aber auch andere seiner nachgeordneten Stellen. Aber es war auch immer so, dass wir quasi Input liefern konnten als Abgeordnete. Da hilft das, wenn ich, dass ich Jurist bin. Ja? Also da konnte man schon mit den Gesetzen arbeiten und konnte mir sagen, ah, da ist jetzt ein Paragraph, der ist eigentlich unsinnig oder den brauchen wir vielleicht nicht mehr, können wir den nicht streichen? Und dann gab es dann sozusagen Vorschläge und die mündeten dann in ein Entfesselungspaket, so haben wir das genannt. Hm. Und da waren dann eine ganze Menge Sachen drin, die wir vereinfacht haben. So lief
das. Hm. Okay, jetzt ist das ja schon deine zweite Legislaturperiode, ne? Also ich glaube, im Mai bist du 6 Jahre im Landtag. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zur Wiederwahl dann letztes Jahr. Was war denn so in den 6 Jahren so das, wo du sagst, Mensch, also das ist so mein persönlicher Favorit, das war so eigentlich so der größte Erfolg, wo ich so mit beschlossen habe, den ich mitbeschlossen habe oder den ich initiiert habe. Gibt's da was, wo du sagst, das ist so ein Leuchtturmprojekt von mir gewesen oder von uns und wir haben darüber beschlossen und das ist dann durchgekommen?
Ja, die Frage kommt ganz oft. Ich find ich immer ein bisschen schwer, weil wir sind arbeiten jeden Tag und man setzt sich ja nie komplett durch sozusagen, sondern
man kann auch nach dem größten Misserfolg fragen. Das die Frage kommt ja nicht so oft.
Wir bleiben aber beim ersten, weil mir fällt da schon was ein. Manche Dinge finde ich immer schön, wenn man sich ein Gesetz verändert und man hatte eine Idee selber. Zum Beispiel, dass wir ins Klimaschutzgesetz geschrieben haben, ja, die Förderung von Wasserstoff soll auch rein. Mhm. Und dass ich mich da in der Fraktion durchgesetzt habe, und dann haben wir ein Gesetz geschrieben und ich weiß, ja, dieser eine Absatz, der ist reingekommen, weil ich die Idee hatte und alle anderen fanden es auch gut und dann kam das rein. Das ist natürlich schon mal eine ganz tolle Sache, dass man so ein Gesetz an der Stelle noch verändern kann und sozusagen seinen eigenen Fußabdruck dahinter lässt. Ein Projekt, wo ich persönlich sehr viel gekämpft habe mit vielen anderen meiner jüngeren Abgeordnetenkollegen, weil man muss ja immer Bündnispartner suchen. Ne? Wer alleine bei uns in der Fraktion bei 75 Abgeordneten sagt, so, ich habe jetzt eine tolle Idee und da muss schon eine richtig gute sein, damit alle sagen, toll. Das heißt, man sucht sich meistens Partner. Mhm. Und wir haben als junge Gruppe, zu der ich gehörte, in der CDU-Fraktion, uns dafür stark gemacht, dass der Ersterwerb von Eigentum, also Haus oder auch Eigentumswohnung, dass wir den steuerlich fördern. Weil man zahlt natürlich eine Grunderwerbssteuer in Nordrhein-Westfalen, die relativ hoch ist, wenn man sich ein Einfamilienhaus als Familie sozusagen zulegt. Und da wandern da gleich etliche 1.000 Euro gleich in die Hand des Finanzministers. Wir haben gesagt, es ist ja ungerecht. Wir wollen ja auch fördern, dass junge Familien ins Eigenheim ziehen. Und die Preise in den letzten Jahren, die haben sich ja auch rasant nach oben entwickelt für Häuser und für Wohnungen in den letzten Jahren. Deswegen wollen wir da eine Entlastung schaffen und zwar an die Grunderwerbsteuer ran. Das war ein harter Kampf, ein schwieriges Unterfangen, weil wenn man Steuern senkt, dann sagt der Finanzminister immer gleich, ist aber schwierig und wir brauchen das Geld auch für viele andere Töpfe und wo willst du es denn einsparen? Ne? Und andere Kollegen sagen auch, ja, aber bei uns können wir nicht einsparen, aber wir brauchen das auch für Krankenhäuser, für Gefängnisse, für was weiß ich alles begründet. Aber wir haben es dann geschafft als junge Gruppe, dass wir ein Förderprogramm gemacht haben mit 400 Millionen Euro hatte das. Und da kann ich mir als Familie, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, dann kann ich mir einen Teil der Grunderwerbsteuer erstatten lassen. Und zwar bis zu 10.000 Euro für die erstgenutzte Immobilie. So, das ist immerhin mal ein guter Schritt, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus kauft oder die Wohnung für die Familie, wie gesagt, das erste Mal im Leben. Wenn ich das zweite kaufe, dann gilt es wieder nicht. Aber da kann ich bis zu 10.000 Euro kann ich mir von den Steuern dann zurückholen. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Entlastung für Familien, die sowas tun.
Absolut. Und ist vom Beantragen her auch einfach, ja?
Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber mir wurde berichtet auch von Freunden, dass es sehr, sehr einfach und sehr unbürokratisch ist. Von daher scheint das Erfolg zu haben.
Na gut, ja, ich glaube, sowas ist wichtig, ne? Also auch mal tatsächlich die Leute zu fördern, die jetzt nicht unbedingt, sag mal, vor der Armut bedroht sind, ne? Also das treibt uns so ein bisschen um, ne? Also jetzt nicht unbedingt wieder die Gießkanne, aber auch nicht immer die, die arbeiten gehen, Steuern abgeben, konsumieren, die so lange sozusagen zu drangsalieren, bis die halt auch nichts mehr haben, ne? Also das ist Umverteilung im schlechtesten Sinne. Ja, also ich bin immer dafür, den Schwachen zu helfen, aber ich finde so das Ausufern des Sozialstaats, meine persönliche Meinung ist jetzt schon teilweise echt auf einem Weg, wo ich sage, puh, das wird irgendwann mal schwierig, ne? Weil wer konsumiert denn noch und wer geht denn noch essen und sowas? Das sind ja auch nur noch eine Handvoll, wenn die das dann auch nicht mehr machen, dann gehen wieder Wirtschaftszweige baden und dann müssen wir wieder mehr Sozialabgaben machen und, und. Also das ist schon so ein Thema, da muss man, glaube ich, auch immer mal drauf schauen, belasten wir eigentlich jetzt wirklich die die immer die vermeintlich Starken, die werden aber auch irgendwie immer schwächer, ne?
Ja, das stimmt. Vor allem müssen wir auch gucken, dass wir die Mittelschicht nicht zu stark belasten, ne? Wir haben ja dieses Phänomen der kalten Progression zum Teil ja ein bisschen gelöst, aber einfach, wenn ich 10% mehr Lohn bekomme, weil die Inflation ist gerade auch 10%, dass ich dafür mehr Steuern zahlen musste, einfach weil ich in den höheren Einkommensteuertarif rutsche, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Und das muss zurückgeführt werden. Und wie gesagt, bei der Grunderwerbsteuer ist es auch so, 6,5% ist die in Nordrhein-Westfalen. Und wenn der Preis des Hauses steigt, und das ist in den letzten Jahren, war das automatisch mehr Geld für den Staat. Und das ist ja eigentlich nicht zu vertreten, ne? Dann muss man auch sagen, da geht man wieder ein bisschen was zurück, muss man von den Steuern runter, weil letztlich ist eine große Belastung sozusagen der Mittelschicht, der normalen Menschen, die sich ja einfach ein Haus kaufen wollen für ihre Familie. Ne? Da reden wir jetzt nicht über, wer weiß, für Porsche-Fahrer, sondern wirklich über die ganz normale Mittelschicht.
Ja klar, aber ich meine, der hat den Porsche ja vielleicht auch nur geleast, ne? Man guckt den Leuten, und das sage ich jetzt mal als Banker, auch nur vor den Kopf tatsächlich, ne? Also anhand des Autos wäre ich sehr vorsichtig, über das Einkommen abzuschätzen. Aber anderes Thema. Was mich noch interessiert, wenn ihr dann so beratschlagt, wie trefft ihr denn dann Entscheidungen? Also ich sage einfach mal, es gibt ja auch eine Bundes-CDU. So, die hat auch bestimmte Vorstellungen, Herr Merz hat bestimmte Vorstellungen, wie so die Politik in Deutschland auszusehen hat. Jetzt bist du frei gewählter Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wenn die Bundes-CDU jetzt was beschließt und du sagst, stehe ich jetzt nicht so voll und ganz dahinter, wie frei bist du denn da so als Landtagsabgeordneter auch eine etwas andere Politik zu machen? Oder ist man da tatsächlich so dann sehr stark gefangen in der Parteipolitik?
Nö, also man sieht schon, also wir sind natürlich als Partei, da haben wir in der CDU 500.000 Mitglieder, ja, da merkt man, das ist eine so große Zahl, da sind wir nicht immer alle einer Meinung, ja, und je mehr man mit Parteimitgliedern zusammenkommt, desto unterschiedlicher merkt man auch, dass es ist und trotzdem eint uns ja ein gemeinsamer Grundwertekanon und manche Dinge machen wir halt gemeinsam. Insofern ist das auch ein ständiger Austausch, übrigens auch für mich jetzt mit Friedrich Merz jetzt nicht gerade, aber mit Jens Spahn und Julia Klöckner, die gerade auf Bundesebene Wirtschafts- und Energiepolitik machen, bin ich im regelmäßigen Austausch mit meinen anderen Kollegen aus den Ländern, ja, aus den anderen Landtagen. Also treffen wir uns regelmäßig und diskutieren auch, was ist sozusagen die Ausrichtung der CDU auf Bundesebene. Also diesen Austausch gibt es schon und auch da gibt es nicht immer eine Meinung, sondern wird auch schon manchmal ganz gut diskutiert. Und am Ende ist es dann aber auch so, wenn man die gemeinsame Linie dann gefunden hat, ne, einen Kompromiss, dann vertritt man den natürlich auch nach außen. Auf Landesebene ist es dann trotzdem nochmal so, mal macht ein Bundesland etwas anderes als ein anderes Bundesland. Ja? Also die Politik, die die Bundes-CDU jetzt machen möchte im Bundestag, das ist ja das eine, was wir im Bereich Länderpolitik dann auch machen können. Das kann durchaus von einem CDU-regierten Bundesland zum anderen CDU-regierten Bundesland ein bisschen unterschiedlich sein. Ist aber auch normal, ist ja der Föderalismus und die Länder sind ja auch nicht alle gleich. Ja, Nordrhein-Westfalen ist anders als Niedersachsen oder Bayern und da passt manchmal auch eine andere Lösung als in anderen Ländern.
Aber wenn jetzt so ein SPD-regiertes Bundesland so eine Knalleridee hat, die auch richtig gut funktioniert, was weiß ich, zum Klimaschutz, zur Wirtschaftsförderung, dann ist dann halt SPD, ne? Das macht man dann halt in NRW trotzdem nicht wahrscheinlich dann, ne? Weil es halt eine SPD-Idee war. Oder wie geht man damit um?
Nö, das würde ich nicht sagen. Also wenn es sehr gute Ideen auch von den anderen Partnern gibt, die kann man schon mal nehmen. Man wird es wahrscheinlich nicht so stark ins Schaufenster setzen, dass man sagt, ah, das war jetzt von denen, das ist super, super toll, das haben wir jetzt auch gemacht. Wir würden vielleicht einen anderen Begriff wählen und sagen, ja, das finden wir gut, ist auch unsere Idee, oder ein bisschen was ändern. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man da ganz dogmatisch gegen irgendwas dagegen ist. Im Gegenteil, man merkt bei den Bundesländern, die ja auch ihre Interessen gegenüber dem Bund vertreten, dass man manchmal sogenannte 16-0-Entscheidungen hat. Das heißt, 16 Bundesländer erheben eine gemeinsame Forderung gegenüber dem Bund. Ne? Und das ist man hat ja alles Mögliche, schwarze Ministerpräsidenten, rote, grüne. Ja, und wenn sich 16 Bundesländer sozusagen da zusammentun, egal wie sie regiert sind, welcher Couleur, und gegenüber dem Bund was geltend machen, dann sieht man ja auch, dass die sich sozusagen schon auch zusammenraufen können und eine gemeinsame Position gegenüber dem Bund. Meistens wollen sie ja was vom Bund und der Bund sagt, nee, ist nicht. Also so ist das dann auch, das Spielchen.
Ja, das war vor allem, glaube ich, in der Flüchtlingspolitik jetzt mal wieder das Thema, ne? Da, ich glaube, da war auch Konsens über alle Parteigrenzen hinaus. Was mir so ein bisschen auffällt in der Politik, ist, egal ob jetzt Regierung oder Opposition, ihr Politiker, ich pauschalisiere das jetzt mal so ein bisschen, sagt immer so, wir müssen, wir sollen, wir brauchen dringend, statt wenn man doch in der Regierungspartei ist und in der Regierungsverantwortung ist, wir machen, wir haben beschlossen. Also ich sage einfach mal so, also das treibt mich so ein bisschen um, ne? Es muss halt immer so diese kurze Überschrift sein, weil die Leute keine Zeit mehr haben und nicht aufnahmefähig sind für komplizierte und komplexe Themen. Und dann kommt immer so ein Statement, wir müssen, ne? Also du bist ja auch hier, gehen wir mal auf das Thema, du bist ja Sprecher des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Also kommen wir gleich mal vielleicht zu dem Ausschuss, der scheint mir recht groß zu sein mit den Themen. So zum Thema Windräder. Also wir wissen jetzt alle, wir müssen Windräder bauen. Und trotzdem sagen dann auch die, die Regierungsverantwortung haben, wir müssen jetzt 5 Windräder am Tag bauen. Worauf warten die jetzt, dass irgendeiner dann die Hand hebt und sagt, okay, mache ich? Oder so wie in der Schule früher oder sowas, so nach dem Motto, wir bräuchten mal wieder eine saubere Tafel und dann steht irgendeiner auf mit dem Schwamm und putzt die? Oder ich verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum man so dieses Wording hat, warum man so den Wählerinnen und Wählern nicht sagt, Mensch, das haben wir gemacht oder daran arbeiten wir gerade, ganz konkret, ne?
Ja, du hast recht, dass im Wording man heute oft verkürzt, ja, und vielleicht auch mehr dieses, ja, wir müssen, wir sollten, wir werden wahrscheinlich auch deswegen oft benutzt wird, weil das, was schon gemacht worden ist, also in deinem Wording, ja, wir haben gemacht, schon wieder fast immer langweilig ist, das ist immer abgehakt und dann fragt man so, was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, also, wobei wir das trotzdem auch oft machen, dass wir sagen, so, wir haben in den letzten Jahren so und so viele Polizisten eingestellt, sind 400.000 sozialversicherungspflichtige Jobs in Nordrhein-Westfalen in den letzten 5 Jahren entstanden. Das ist dann eher so am Ende der Legislatur, wo man sagt, so, das waren unsere Erfolge. Und trotzdem merken wir ja auch in unserem Wording, ja, das ist immer auch so, was will der Mensch eigentlich, der Wähler im Wahlkampf hören? Da ist immer oft so, naja, die wollen eigentlich gar nicht hören, was habt ihr die letzten 5 Jahre gemacht, sondern wo wollt ihr jetzt hin? Weil die entscheidende Frage ist jetzt, warum soll ich euch eigentlich wählen? Und deswegen haben wir das vielleicht ein bisschen so verinnerlicht, dass wir sagen, so, okay, ich stehe jetzt dafür, was ich jetzt in den nächsten Jahren machen möchte. Aber natürlich muss man immer auch ein bisschen mitdenken, hat man das in den letzten Jahren auch erfolgreich gemacht, sonst wird man irgendwann sehr unglaubwürdig, das stimmt.
Ja, und ich finde, es ist eben toll, wenn man weiß, Mensch, den habe ich ja jetzt gewählt. Also Christian Untrieser ist jetzt seit einem Jahr wieder in der zweiten Legislatur im Landtag. Dann erzähl doch mal, was passiert denn da so? Was hast du denn gemacht? Ne? Weil das ist ja hier, ihr habt ja so eine Homepage hier vom Landtag, habe ich jetzt hier gesehen. Moment, wo, jetzt habe ich sie gerade verschickt. Wir haben viel vor. Europa beleben, den Rechtsstaat stärken, gleichzeitig eine moderne Gesellschaft sein. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne? Ja. Das sieht schon wieder nach Wahlkampf aus, in meinen Augen. Oder wir haben viel vor, mehr Modernisierung, mehr Digitalisierung. Dann denke ich immer so, ja, dann mach doch jetzt. Nicht vorhaben, machen.
Das stimmt, ja, wir machen es ja auch. Also wie gesagt, manchmal ist es sehr verkürzt, weil auf diesen, vor allem die Instagram-Bildchen, Facebook-Bildchen, ja, das ist immer sehr kurz. weil die Aufmerksamkeitsspanne meistens der Leute sehr gering ist. Deswegen ist so ein Format wie heute toll, wenn man eine Stunde Zeit hat. Oder wenn ich zum Beispiel auch in Schulen gehe und da eine Stunde lang mit Schülern über alle möglichen Bereiche der Politik rede oder auch Besuchergruppen, wo man sich eine Stunde Zeit lassen kann, ja, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr erklären. Ne? Das ist schon wichtig. In der normalen Kommunikation geht das fast ein bisschen unter. Die Pressemitteilungen, die wir von der Fraktion schreiben, die sind dann vielleicht schon mal eine Seite lang. Mhm. Ne? Und ansonsten gibt es eigentlich auch zu allen möglichen Themen, wenn ein Bürger fragt, ja, habt ihr eine Strategie oder so? Und sagt, ja, haben wir hier, dann kann ich Ihnen die 50 Seiten, die 100 Seiten schicken. Das ist natürlich geeignet für die, die sich informieren wollen. Da geht es dann auch sehr ins Detail. Oder ein Gesetz, was immer sehr lang ist. Ja, oder zum Teil unsere Ausschussprotokolle. Also wenn jemand wissen möchte, was macht eigentlich beim nächsten Mal der Wirtschaftsausschuss, dann hat man da manchmal Dokumente, die sind für den einen Ausschuss mehrere hundert Seiten lang, bis zu 1000 Seiten lang. Also da kann man sich wirklich auch viel informieren. Aber das passt dann nicht in eine Facebook-Kachel. Und da muss man so ein bisschen dann gucken, wie hole ich jetzt das Essentielle raus, die Botschaft, damit möglichst viele es auch wahrnehmen.
Ja, aber das haben auch viele noch nicht so verinnerlicht, ne? Also ich merke das so im Bekanntenkreis, wenn da so viel rumgemosert wird, das klappt nicht, dieses klappt nicht, wo ich dann immer denke, so, ja, dann schreibt doch mal dem Landtagsabgeordneten oder den Bundestagsabgeordneten oder den Ministerpräsidenten. Man kriegt ja tatsächlich Antworten. Also das ist ja wirklich das Faszinierende an unserer Demokratie, wenn man die Verantwortlichen anschreibt. In einem sachlichen, freundlichen Ton, da kriegt man wunderbare Antworten. Ich habe damals den Ministerpräsidenten von Sachsen mal angeschrieben, weil mir das da mit den Flüchtlingspolitik da 2016 so ein bisschen gegen den Strich ging. Ich wurde in die Staatskanzlei nach Dresden eingeladen, ne, zum Dialog. Das war echt toll, habe ich dann nicht wahrgenommen. Aber wir hatten einen sehr schönen Kontakt mit dem Vorzimmer natürlich, nicht mit dem Ministerpräsidenten selber. Aber die haben ja auch alle möglichen Reden, Landtagsbeschlüsse und so weiter zur Verfügung gestellt. Also das geht schon und ich kann auch nur jedem eine Lanze brechen, wenn der Dr. Christian Untrieser mal wieder eine Bürgersprechstunde macht, nehmt daran teil, weil ich sage mal, einfacher geht's nicht, direkt seine Fragen mal zu platzieren und auch direkt eine Antwort zu bekommen.
Ja, in der Tat, also ja, das ist auch immer schön, wie gesagt, also von mir kriegt auch jeder eine Antwort, das ist für mich ja noch leichter als für einen Ministerpräsidenten, der weiß nicht, wie viele hunderte Zuschriften bekommt, ja, das ist bei mir noch ein bisschen weniger, aber dann kommt es aus der Region und dann kann man sagen, das habe ich ja auch ganz oft mal gemacht, und dann trifft man sich in Hahn im Café oder man telefoniert oder man trifft sich im Landtag, also das ist eigentlich, kann man sehr gut machen und das ist auch eine gute Möglichkeit, sollte jeder wahrnehmen, der mal eine Frage oder ein Problem hat.
Super, jetzt bist du ja tatsächlich Sprecher des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Wie bist du das geworden? Wird man da gewählt oder hattest du das kürzeste Streichholz gezogen? Wie läuft das?
Ja, ich bin gewählt worden von meiner Fraktion. Also in dieser Eigenschaft spreche ich für die CDU-Fraktion im Landtag. Und wir haben das nicht gelost, sondern da hatte man sich auch vorher beworben. Und sozusagen gesagt, so, ich kann mir das vorstellen. Und dann haben die meisten Kollegen gesagt, ja, können wir uns auch mit dir vorstellen, du machst es ganz gut. Und deswegen wählen wir dich dann zum Sprecher für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz, Energie. Und der andere macht dann halt einen Sprecher für Justiz oder Sprecher für Schule oder Sprecher für Landwirtschaft. Und bei mir ist jetzt dieses Themenfeld geworden, was ich dann ja in verantwortlicher Position für die Fraktion dann bearbeiten darf.
Okay, das heißt, der Ausschuss, der heißt gar nicht so, oder heißt der Ausschuss auch tatsächlich so dann im Landtag?
Ja, der Ausschuss heißt auch so und also jede Fraktion, jede der fünf Fraktionen hat für sich einen Sprecher, der mit den Themen ein bisschen mehr beschäftigt ist als sozusagen alle anderen Abgeordneten. Ne? Und deswegen gibt es dann den Sprecher der Grünen auch, Sprecher der SPD und so weiter. Und im Ausschuss kommen dann auch mehrere Leute dazu, also bei uns von der CDU sind zum Beispiel 9 Leute, die in dem Ausschuss Wirtschaft sitzen. Und ich bin von denen halt der Sprecher und bin deswegen dann etwas, ja, spreche dann öfter, diskutiere, mache mehr mit den grünen Kollegen, unserem Koalitionspartner, natürlich die Grundlagen der Politik, mit Ministern und so weiter. Also so kann man sich das dann vorstellen, ja.
Okay, jetzt postest du ja tatsächlich relativ viel auf Social Media. Also ich folge dir da schon seit Jahren auf Instagram. Und finde ich auch wirklich gut, weil das so auch so kleine Erklärvideos da manchmal so dabei sind, ne? So zum Thema Energie oder Abfall oder Umwelt. Und ich habe irgendwo ein Foto dann gesehen, da warst du in Hilden bei so einer Veranstaltung der CDU und da warst du auch als Sprecher eingeladen und du hattest dein Kind vor dem Bauch geschnallt und hab gesagt, Mensch, guck mal, das finde ich auch irgendwie cool, dass der Christian Untrieser auch zeigt, Familie und Beruf, tatsächlich auch in der Politik, ist auch manchmal was ganz Normales. Und das sieht man ja eigentlich viel zu selten, so dass die Politikerinnen und Politiker tatsächlich auch so als Mensch rüberkommen. Also das hat mich schon stark beeindruckt. Wobei, dann kam mir hinter der Gedanke, war das jetzt ein PR-Gag oder hattest du wirklich keinen Babysitter?
Ja, also es war auf jeden Fall auch mein Kind, ja. Also ich bin im letzten Jahr Vater geworden und ja, das war in der Tat da, ich glaube, an einem Sonntag in Hilden und ja, meine Frau hatte da was anderes und dann geht es halt entweder nur, okay, kriegt man die Oma, ging irgendwie auch nicht, nimmt man das Kind halt mit oder ja, sagt man den Termin ab. Ich finde aber in der heutigen Zeit passt das schon ganz gut, dass man auch als junger Vater da mal das Kind mitnimmt. Gucken immer alle interessiert, also ist ganz lustig, auch die Kleine, wie sie reagiert auf Leute. Muss man ein bisschen gucken, weil sie noch nicht immer ruhig ist an den Stellen, wo sie ruhig sein soll. Klappt aber eigentlich. Ne? Also ich ja, versuche einfach ganz, ganz ja, moderner Vater zu sein und ab und zu nehme ich sie halt mit, wenn das nicht anders geht.
Ja, und das finde ich ganz toll. Also wie gesagt, sieht man in der Politik viel zu wenig, dass man da sieht, Mensch, das ist auch immer noch ein normaler Mensch, so ein Politiker, egal in welcher Funktion er ist. Ne? Ja, und das bedeutet, wenn du jetzt eine kleine Tochter hast, dann denkt man ja unweigerlich auch an die Zukunft, dann denkt man unweigerlich heutzutage an den Klimawandel. Und jetzt kommen wir wieder auf deine Sprecherfunktion. Themenkomplex Energie und Energiesicherheit und Energiegewinnung in der Zukunft. Da setzen wir ja alle sehr stark auf das Thema erneuerbare Energien. Aus deiner Sichtweise, wie steht es jetzt aktuell mit dem Ausbau dieser erneuerbaren Energien in NRW? Das sind ja wahrscheinlich überwiegend Photovoltaikanlagen und Windräder, ne, über die wir da sprechen.
Ja, in der Tat. Und wenn man nochmal einen Schritt davor geht, also warum machen wir das eigentlich? So meine Tochter, die ist, sage Statistiker, im letzten Jahr geboren und hat die 50-prozentige Chance, 100 Jahre alt zu werden. Ne? Mhm. Und ich habe noch zwei kleine Neffen, so die sind auch ein bisschen älter, aber auch noch 3 und 4. Und das heißt, diese Kinder, die werden bis weit 2100 leben, vermutlich. Und da sieht man eigentlich, welche Dimension das hat, dass wir nicht über die nächsten 3 oder 5 Jahre reden, sondern da ist sogar das Jahr 2050, was ja oft immer so Referenzpunkt ist für unsere Klimaschutzziele, da sind das noch ganz junge Erwachsene. Also deswegen ist es wichtig, dass wir in dem, was wir jetzt machen, den Kindern eine vernünftige Zukunft hinterlassen. Darum geht es im Kern bei der ganzen Klimaschutzpolitik, weil uns ja die Klimawissenschaft mittlerweile sehr deutlich sagt, so wie wir bisher wirtschaften und leben, so kann das nicht weitergehen. Da drohen uns ganz dramatische Konsequenzen jetzt. Also sozusagen sehr anerkannt in der Welt, in allen politischen Parteien und Organisationen in Deutschland, dass wir Treibhausgase runterbekommen müssen, perspektivisch auf null. Und jetzt ist in der Tat so, ein großer Emittent von Treibhausgasen in Deutschland ist nun mal die Energieerzeugung. Also alles das, was wir aus Braunkohle, Steinkohlekraftwerken machen, das ist natürlich hoch klimaschädlich. Und was man dagegen machen kann, ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir sind in den letzten 20 Jahren schon auch gut vorangekommen. Also man muss aktuell sehen, dass wir 50% unseres Strommixes aus erneuerbaren Energien schon darstellen können. Das war vor 20 Jahren, waren das einstellige Werte. Mhm. Von richtig niedrigem Niveau auf 50% gekommen. Aber wir wollen jetzt nochmal deutlich beschleunigen. Wir wollen die weiteren 50% schneller machen als in der Vergangenheit. Ziel der Bundesregierung, mache ich mir jetzt auch zu eigen, sind 80% bis zum Jahr 2030 und dann danach relativ schnell auf 100% kommen. Und das auch noch bei einem steigenden Strombedarf, weil Stichwort Elektromobilität, Stichpunkt Wärmepumpen, aber auch im industriellen Bereich einige Transformationen. Da werden wir in Zukunft mehr Strom brauchen als aktuell.
Gut, meine Ursprungsfrage war, wo stehen wir da jetzt im Ausbau, also in NRW? Weil ich habe das, glaube ich, auch auf Insta gelesen oder irgendwo anders bei dir, du bist auf ganz vielen Kanälen, dass wir als NRW-Bundesland wirklich ja auch Spitzenreiter sind bei der Windkraft, obwohl wir das bevölkerungsreichste und eigentlich dicht besiedelste Bundesland sind. Das habe ich noch nicht so ganz so sozusagen verstanden. Wieso klappt das bei uns? Warum klappt das nicht in Bayern, in Niedersachsen, in Sachsen, in Brandenburg, die ja eigentlich viel mehr Fläche haben als wie bei uns?
Das liegt in Bayern größtenteils daran, dass sie sehr restriktive Landesregeln haben für die Windenergie. Die haben diese 10H-Regelung. Das heißt, also ein Windrad muss das Zehnfache seiner Höhe als Abstand zur nächsten Wohnbebauung haben. Also wenn du ein Windrad hast, okay, was 200 Meter hoch ist, das ist so mittlerweile der Standard, dann mal 10, 2 Kilometer Abstand zum nächsten Dorf. Und dann findest du in Bayern fast keine Flächen mehr. Ja, damit haben die das mehr oder weniger, die Windkraft rasiert in Bayern. Wir haben nicht solche Abstände und wir bemühen uns auch darum, dass wir weitere Flächen zur Verfügung stellen und dass wir vor allem auch in dem Genehmigungsverfahren, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir bei Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden. Deswegen waren wir in den letzten Jahren schon beim Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen sozusagen führend unter den Bundesländern. Mhm. Aber wir sind immer noch auch zu langsam für unsere gesamtdeutschen Ziele. Und es gibt diese Beschreibung gerade, im letzten Jahr haben wir deutschlandweit ein Windrad pro Tag gebaut. Wir müssen aber 4 oder 5 bauen pro Tag.
Da haben wir den Satz wieder.
Ja, da sieht man, was für eine Beschleunigung wir brauchen. Und das ist nicht so leicht, sondern wir müssen, wie gesagt, da sind wir in NRW führend sozusagen im Lauf der 16 Bundesländer. Aber insgesamt sind wir alle zu langsam. Deswegen brauchen wir da bessere Rahmenbedingungen.
Wie realistisch ist das denn, dass wir in Hahn auch mal Windräder bekommen?
Ja, ich habe in dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Hahn gelesen, dass da kein Potenzial gesehen wird. Das ging auch zurück auf eine Potenzialstudie, das, glaube ich, das LANUF gemacht hat, Landesamt für Arten- und Naturschutz. Hahn ist natürlich jetzt eine Stadt dicht besiedelt und nicht so viel Fläche. Ja? Das heißt, normalerweise, wenn ich sage, eine Windenergieanlage hat aus Emissionsschutzgründen schon mal 600, 700 Meter Abstand zur Wohnbebauung, dann wirst du in Hahn gar nicht so viele Flächen finden. Es sei denn, ich bin mir nicht sicher, da Richtung Osterholz, da könnte das natürlich sein. Ja? Mhm. So jetzt, wie gesagt, also Hahn verglichen mit Landesteilen wie Münsterland, Eifel, Sauerland, Paderborner Bereich, wo du ganz, ganz weite Flächen hast, sehr große Kommunen und viel Fläche, wie gesagt, und irgendwann ist eine Stadt dazwischen, da gibt es viel Abstand, da kannst du natürlich auch viel mehr Windenergieanlagen bauen. Deswegen hast du auch im Bereich Paderborn sehr, sehr viele, da hast du Dutzende, Hunderte von Windenergieanlagen in einem Landkreis. Und im Kreis Mettmann haben wir halt eine Handvoll Windenergieanlagen. Ne?
Da sind die Bedingungen halt gar nicht so. Ist das denn heutzutage so, dass man dann auch direkt sagt, so komm, für ein Windrad werfen wir die ganze Maschine gar nicht an, wenn, dann müssen da auf der Fläche schon mal 5, 6 entstehen, damit sich das auch lohnt, oder macht man auch so Einzellösungen?
Auch, es gibt auch Einzelanlagen und ich glaube, man muss jetzt schauen, das ist ja auch kann ein Gewinnerthema sein. Ne? Also ich kann natürlich, wenn ich eine Windenergieanlage richte in der Gemeinde, dann bleibt natürlich auch was hängen an Gewerbesteuer. Und wir werden demnächst im Land nochmal ein Bürger- und Kommunenbeteiligungsgesetz machen, das noch ein bisschen mehr von der Wertschöpfung vor Ort ankommt, weil wir wirklich viele Regionen haben oder Städte, die haben viele Windenergieanlagen hingestellt und die sagen, ja, ist ja schön, also geht ja auch mit ein paar Nachteilen einher, ja, nicht alle finden das halt toll, wenn da so ein ganzer Windpark steht. Und dann haben wir gesagt, da soll auch dann mehr finanziell auch bei den Bürgern hängen bleiben oder bei den Kommunen. Deswegen werden wir demnächst die noch stärker beteiligen.
Okay. Wie entsteht denn so ein Ausschreibungsverfahren? Also ich habe jetzt gelesen, die Ausschreibung erfolgt von der Bundesnetzagentur. Das heißt, die scheint die Flächen sich angeschaut zu haben und sagt, Mensch, da könnte man was aufbauen. Und wer entscheidet denn letztendlich? Ist es die Kommune? Ist es das Land? Wer muss denn darüber entscheiden, wo jetzt eine Fläche entsteht? Oder sind das Privatflächen, die angekauft werden müssen, wenn das jetzt einem Bauern gehört? Wie muss man sich das jetzt mal ganz konkret vorstellen? Weil du sagst mal so, Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren beschleunigen, das hat ja scheinbar irgendwie damit was zu tun. Eigentumsverhältnisse, Vertragsgestaltung, Klimaschutz, wenn der Kiebitz da wohnt oder keine Ahnung was, den haben wir ja auch versucht, hier umzusiedeln von Hanna Mettmann, hat auch nicht funktioniert mit dem Industriegebiet, der ist jetzt auch ausgestorben. Also insofern, wie muss ich mir das vorstellen? So von der ersten Idee oder wie kommt überhaupt eine Fläche zustande für so ein Windrad? Oder sitzt ihr da mit einer topografischen Karte im Landtag und sagt so, komm, wir suchen mal selber, wo noch was hinpasst?
Ja, genau, muss man ein paar Dinge auseinanderhalten, vor allem den Ausschreibungen und mit der Flächenverfügbarkeit. Also wir werden jetzt demnächst das Land im Ganzen verpflichten, 1,8% der Landesfläche zur Verfügung zu stellen für Windenergie. Das sind dann Windenergiegebiete. Und wir machen das so, dass in den Bezirksregierungen beziehungsweise im Regionalrat, dass die ein spezielles Flächenziel bekommen. Das ist dann für die Planungsregion, Regierungsbezirk Düsseldorf, wo wir jetzt drin sind, werden das dann, ich glaube, 1,1% sein. Und dann wird, das wird ein Verfahren sein, in den nächsten 1 bis 2 Jahren wird das, wird spätestens 2025 zum Ende kommen, wird dann festgelegt werden, wo ist ein Windenergiegebiet und wo ist keins. Und in diesen Windenergiegebieten ist es dann möglich, Windenergieanlagen zu errichten. Klar, wenn du sagst, wie ist das mit dem Eigentum, dann muss man schauen, gehört diese einzelne Parzelle jetzt möglicherweise einem Bauern, dann kann der selber machen oder der kann sagen, so, ich habe hier eine Fläche, möchte jemand anders drauf, ja, und zahlt mir eine gewisse Pacht. Also das ist natürlich immer auch, dass man schauen muss, wem gehört die Fläche. Wenn es eine Fläche ist, die der Kommune selber gehört, dann kann die Kommune natürlich sagen, so, wir bauen das Windrad selber oder wir machen das mit einem dritten Partner. Das ist die Flächenverfügbarkeit, die wir da herstellen müssen. Dann kann ich sozusagen, wenn es meine Fläche ist oder ich habe sie gepachtet, kann ich sagen, ich möchte ein Windrad hier errichten. Dann muss man nochmal eine Artenschutzprüfung machen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Ich würde diese Sachen möglichst kürzer handhaben können, aber man muss gucken, ist der Kiebitz da, ja, ist jetzt der Ziegenmelker da, also heißt der Vogel wirklich, ja, ist der Schwarzstorch da und so weiter. Und wenn dann die Behörde sagt, so ist alles in Ordnung, dann kann ich einen Antrag stellen, dass die Anlage errichtet wird. Und dann geht es eher um das Geld. Kriege ich da eine Förderung nach dem EEG? Und da ist heutzutage ein sogenanntes Ausschreibungsverfahren bei der Bundesnetzagentur vorgesehen. Früher hat man das mal so gemacht. Jede Windenergieanlage hat einen festen Betrag bekommen. Der war gesetzlich festgelegt. Und die Anlagen sind billiger geworden und trotzdem waren die Sätze noch hoch. Und irgendwann hat man das umgestellt und gesagt, wir brauchen ein marktwirtschaftliches System. Also wir machen ein Ausschreibungssystem und der Betreiber sagt der Bundesnetzagentur, wie viel Geld er eigentlich bräuchte für dieses Windrad und dann setzen sich die Besten durch. Und das ist dann volkswirtschaftlich das wesentlich bessere Modell, weil der Staat ja nie genau festlegen kann, wie sind die Preise. Das ist im Wettbewerb, muss ich das entwickeln, kann ich sagen. Ja, ein vernünftiges System. Und ja, und dann werden hoffentlich dann viele Windenergieanlagen gebaut. Wie gesagt, wir sind im Moment zu langsam. Es dauert 6 bis 7 Jahre von der ersten Planung bis zur Genehmigung oder bis es endgültig gebaut ist. Und wenn wir so weitermachen, erreichen wir die Klimaschutzziele nicht. Ne? Das heißt, wir müssen schneller werden in der Verwaltung. Man muss mehr standardisieren, digitalisieren. Und wir müssen auch so manchen Bürgerprotest vielleicht sagen, ja komm, es ist für die gute Sache. Und nicht gegen jedes Windrad, was irgendwo steht, sagen, das will ich jetzt nicht. Das haben wir nämlich auch auf das Problem. Viel auch im Naturschutz, viel auch im Artenschutz, wo gesagt wird, nein, hier auf keinen Fall. Und dann kriegst du am Ende nicht die Anlagen gebaut, die wir eigentlich bräuchten.
Oder nochmal mit den Bayern sprechen.
Ne? Die Bayern muss man auch, ja. Aber auch die Bayern sind ja jetzt mehr oder weniger gezwungen, weil auch die haben so ein Flächenziel bekommen. Mhm. Also da hat der Bund jetzt ein bisschen den Schraubstock genommen und gesagt, jedes Bundesland muss die Flächen zur Verfügung stellen.
Jetzt hast du ja vorhin so ein bisschen tatsächlich auch gesagt, ja gut, wir wollen auch E-Mobilität, wir wollen elektrisch heizen, da sehen wir die Zukunft drin. Also wenn ich jetzt sage, wir, so der allgemeine Konsens gerade in der Medienlandschaft, ich persönlich sehe das auch ein bisschen anders, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir zäumen aktuell das Pferd von hinten auf, ne? Also Ich kaufe mir ein E-Auto, aber es gibt gar nicht genug Strom und es gibt auch gar nicht die Stromnetze. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird jetzt auch zu weit führen. Ich komme deshalb darauf, weil hier in Hahn wurde hier mal so ein Flyer verteilt. Blackout in Hahn. Und zwar dachte ich ja so, ach, was ist das denn? Wer hat das denn verteilt? Die Stadt Hahn, die Bürgermeisterin. Und da geht es dann darum, Information, Vorsorge, Anlaufstellen, Stromausfall und dann Ratgeber für die Eigenvorsorge. Boah. Und dann denkt man so, das klingt aber jetzt alles nicht so dolle, ne? Wenn ich dann sage, so 80% sollen erneuerbar sein, das ist erstmal die gute Nachricht, dass es dann sauberer Strom ist. Die schlechte Nachricht ist, ist ja nicht so ganz so stabil, dass diese Stromgewinnung wie, sag ich mal, in Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken. Das heißt, da habe ich ja durchaus auch Schwankungen im Netz, was im schlimmsten Fall auch zu einem Blackout führen kann. Weil ich weiß immer noch, alle wollen, dass ich jetzt ein E-Auto kaufe, aber alle hatten Angst, dass ich im Winter meinen Heizstrahler, den ich mir gekauft hatte, ans Stromnetz mache. Weil dann haben alle gesagt, oh nee, wenn zu viele Heizstrahler laufen, dann bricht das Stromnetz zusammen. Da dachte ich so, irgendwie ist das so ein bisschen schizophren, bis ich dann hinterher verstanden habe, dass diese Wallboxen und sowas halt gedimmt werden können und das Stromnetz auch entlasten können. Und auch bei Wärmepumpen ist es ja so, dass die auch ferngesteuert werden können. Das heißt, wenn der Netzbetreiber sagt, da ist mal zu viel Last drin, dann nehmen wir mal ein paar Wärmepumpen raus, dann kann ich gar nicht mehr heizen, mein Haus. Ne? Also das ist ja auch die Realität. Da wird ja auch kaum drüber gesprochen. Wie wahrscheinlich ist das denn für dich, dass wir mal mit einem größeren Stromausfall zurechtkommen müssen? Weil ich sag mal, die Stadt Hahn verteilt das an alle Haushalte. Die Polizei ist rumgegangen, auch bei uns in der Bank, hat gefragt, gibt es Notstromaggregate bei euch und wie funktionieren die? Und da wird einem schon ein bisschen mulmig.
Ja, ich finde das ein bisschen alarmistisch, gerade diese Flyer auch zu verteilen, weil Faktenlage ist so, alle Behörden, die sich wirklich damit auskennen, sei es die Bundesnetzagentur, sei es die Stromnetzbetreiber, die großen, die sagen, ein Blackout, der ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich in Deutschland. Kann nie alles komplett ausschließen. Aber nach allem, was wir kennen, passiert es nicht. Die große Angst, die wir letztes Jahr hatten, wäre eher so ein Brownout gewesen, nennt man das. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir nicht mehr genug Leistung am Netz haben, um Deutschland komplett zu versorgen, also uns fehlen sozusagen ein paar gesicherte große Kraftwerke, dann hätten wir in die Situation kommen können, weil es zum Beispiel kein Gas mehr da ist, ne, und wir hätten die Gaskraftwerke nicht mehr belaufen lassen können. Dann hätte es einen sogenannten Brownout gegeben. Das hätte bedeutet, wir hätten jetzt Strom einsparen müssen. Und im Extremfall hätte man dann gesagt, man schaltet erstmal große Industrieunternehmen zum Beispiel ab. Na, dann kann schon mal eine ganze Menge Strom eingespart werden. Ist nicht gut für die Unternehmen, weil die wollen ja produzieren. Oder wenn es noch eine Ecke härter geht, dann würde ich in einer Stadt oder in einer Region reihenweise mal ein Stadtviertel für 1-2 Stunden vom Netz nehmen und danach wieder das andere Stadtviertel. Ne, dann habe ich sozusagen insgesamt weniger Stromverbrauch. Das ist der sogenannte Brownout, das ist noch was Kontrolliertes. Dieser Blackout, wo man wirklich unkontrolliert alles runterfährt, das kann nicht passieren, es sei denn, wir haben wie in dem Buch Blackout, ja, Terroristen, die alle möglichen Strommasten kaputt schießen oder eine richtige militärische Auseinandersetzung. Also denk mal an die Ukraine, wo Russland mit vielen Raketen und Angriffen quasi die gesamte Infrastruktur lahmlegt. Dann hätten wir auch mehr oder weniger auch den Dritten Weltkrieg. Ja, also wenn sowas nicht passiert, dann ist unser Stromsystem schon sehr, sehr sicher. Wie gesagt, es kann Situationen geben, wo wir keine Gaskraftwerke mehr gehabt hätten und nicht genug Erneuerbare, wo es kritisch geworden wäre. Ist aber in diesem Winter auch nicht passiert.
Ja gut, aber das ist ja eher auch die Perspektive, Christian. Also nochmal, mit 80% Erneuerbaren, die halt von Natur aus schon logischerweise nicht so stabil arbeiten können wie ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Das ist auch der Hintergrund, warum man weitere Gaskraftwerke bauen möchte oder bauen muss, um diese Netzstabilität herzurichten. Und auch die Digitalisierung der Netze, da ist ja auch noch viel Optimierungsbedarf dabei. Also perspektivisch muss man ja im Prinzip damit rechnen. Und auch das Bundesamt für Katastrophenschutz sagt ja ganz klar, liebe Leute, wir halten das für ein realistisches Szenario.
Also das Bundesamt für Katastrophenschutz hat in der Tat das mal gesagt und musste dann sehr schnell wieder zurückrudern, so ist es leider gewesen. Also jetzt ist diese Nachricht aber in der Welt gewesen. Ne? Ja. Die Bundesnetzagentur hat, die eigentlich dafür die Experten sind und die zuständig sind, haben dann sofort widersprochen. Und dann hatten wir zwei Bundesbehörden, die eine war zuständig, die andere nicht. Und die eine hat weit was gesagt. Und sie musste dann auch so sehr schnell wieder zurückrudern und gesagt haben, ja, war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja. Deswegen, die Fachmeinung ist wirklich, wir haben eine gesicherte Lage. Du hast aber recht, wenn wir mehr und mehr Erneuerbare haben und speziell natürlich Windenergie und Photovoltaik in Deutschland, dann stehen die nicht zu allen Zeiten zur Verfügung. Wir haben auch manchmal Tage oder sogar vielleicht 2-3 Wochen, sogenannte Dunkelflaute im Winter. Da haben wir halt keine Sonne und da weht auch kein Wind. Und diese Zeiten sind natürlich kritisch. Wir haben aktuell, laufen in der Zeit, alle anderen konventionellen Kraftwerke. Und wir werden also in eine Zeit kommen, wo wir auch in Zukunft noch sogenannte Backup-Kraftwerke haben werden. Für den Fall, dass kein Wind und keine Sonne scheint. Das sind aktuell, ist das ein Mix aus Atomkraftwerken, aus Braunkohlekraftwerken, aus Kohlekraftwerken, aus Gaskraftwerken. Und wir werden in Zukunft, werden wir die Atomkraftwerke nicht mehr haben. Wir werden auch die Braunkohlekraftwerke nicht mehr haben. Also es wird noch einige Steinkohlekraftwerke sein in den nächsten Jahren, aber auch perspektivisch nicht mehr. Und es werden irgendwann die Gaskraftwerke sein, die dann auch irgendwann mit Wasserstoff betrieben werden. Also irgendwann in den 30er Jahren wird man die dann mit Wasserstoff betreiben. Die Bundesnetzagentur ist also immer dazu da, dass sie guckt, welche Kraftwerke sind da, stehen zur Verfügung. Und so ist der Mechanismus, es dürfen auch nur große Kraftwerke vom Netz genommen werden, wenn die Bundesnetzagentur sagt, alles klar, es ist noch gesichert, das kriegen wir hin. Deswegen ist da sozusagen wirklich ein Hosenträger auch und ein Gürtel eingezogen.
Ist das denn realistisch mit dem Wasserstoff? Ich meine, du hattest ja vorhin auch gesagt, dass das auch ein wichtiges Thema für dich jetzt auch war, was das auch dass das ins Gesetz kam. Also der Wasserstoff, so wie ich es verstanden habe, muss ja, damit er eben, weil er auch in der Herstellung sehr energieintensiv ist, auch aus Erneuerbaren produziert werden. Und das wäre ja dann wieder außerhalb von Europa. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, dass der Wasserstoff dann woanders hergestellt wird und dann auch wieder importiert wird. Oder kann man den auch bei uns herstellen, zu Marktpreisen?
Man kann den auch bei uns herstellen. Also jetzt aber weniger, sage ich mal, im Binnenland. Da kann man natürlich auch Elektrolyseure jetzt an die Windenergieanlagen bauen. Und wenn wir genug Strom haben aus Windenergie, das werden ja mehr und mehr Stunden sein, wo uns der grüne Strom aus den Ohren rauskommen wird, ja, weil wir so viel PV und so viel Wind haben. Und wenn es dann richtig weht, der Wind und richtig viel Sonne, dann ist der Strom über. Dann kann man sich überlegen, was macht man daraus? Kann man Wasserstoff machen? Vor allem aber, das ist relevanter, werden wir in der Nordsee, da werden wir auch riesige Offshore-Windparks errichten und nicht nur Deutschland, sondern auch Norwegen, Holland, Großbritannien. Zum Teil sind die sogar schon wesentlich weiter. Das heißt, die werden große Wasserstoffkapazitäten aufbauen. Also dann sind wir zumindest in Europa, auch wenn man Richtung Spanien denkt. Spanien, ganz, ganz starke Pläne, große Pläne, viel Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Aber auch darüber hinaus, das wird auch Nordafrika sein, die da stark im Kommen sind. Das werden auch, kann auch USA sein, kann Kanada sein, Südamerika. Also ganz, ganz viele Regionen letztlich, wo auch grüner Wasserstoff produziert wird. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, wir werden uns in Deutschland nie komplett mit Energie versorgen, tun wir aber heute nicht. Ja, das Öl kommt auch alles woanders her und in Zukunft wird das, werden das andere Länder sein. Zum Glück ist das ein bisschen besser verteilt über die Welt. Ne? Das ist nicht nur Öl bei wenigen Ländern, die auch noch demokratisch zweifelhaft sind, sondern das sind wesentlich mehr Länder, wo wir dann Energie auch importieren können.
Kurze Frage mal zum Thema Photovoltaik. Gefühlt ist das für mich so ein Thema sehr dezentral. Also im Prinzip jeder Häuselbauer kann sich so eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen. Entweder verbraucht er selber oder er speist auch einen Überschuss ins Netz ein. Oder wahrscheinlich muss man es erstmal einspeisen und dann entnimmt man das im Netz wieder. Irgendwie so wird das wahrscheinlich funktionieren. Ist das die Zukunft, dass das also so dezentral bleibt? Weil ich sag mal, dann habe ich immer so das Gefühl, ja, jetzt will die Politik, dass ich Stromproduzent werde. Und ich sage immer mal so ganz salopp, ich halte mir jetzt auch kein Schwein, wenn ich mal ein Schnitzel essen will. Ne? Also, aber warum muss ich jetzt Stromproduzent werden? Kenne ich mich nicht mit aus, will ich vielleicht auch gar nicht, obwohl ich die Dachfläche habe. Die Dachfläche kann ja die Stadt gerne von mir haben und selber Strom produzieren. Gibt es auch solche Überlegungen, dass man sowas mal macht, dass so zum Beispiel Stadtwerke oder einzelne Kommunen im Prinzip mal aufs Kataster, auf dieses Solarkataster gucken und sagen, okay, wir haben lukrative Flächen und die nutzen wir einfach zusammen mit dem Eigentümer?
Ja, also zumindest mir ist immer wichtig, dass es keine Pflicht wird für jeden Einzelnen. Ja, wir werden wahrscheinlich bald sagen, auf dem neuen Gebäude, was jetzt gebaut wird, da soll auch eine Photovoltaikanlage auf jeden Fall drauf,
Macht ja auch Sinn.
verpflichten. Aber im Bestand würde ich sagen, nicht. Es macht aber für dich jetzt, wenn du ein vernünftiges Dach hast, ja, Sinn, auch aus finanzieller Hinsicht eine Photovoltaikanlage zu machen, denn dann kannst du deinen eigenen Strom ernten. Und mittlerweile sind die ja recht günstig geworden, die Module. Also wenn du dann vergleichst, was zahlst du an deinem Stromversorger für die Kilowattstunde, dann ist das eine gute Investition. Und das sorgt ja gerade auch dafür, dass sehr, sehr viele Bürger das machen, ja, dass sie investieren. Es gibt auch schon so Modelle, man sagt ja, ich verpachte nur das Dach. Ja, also ich möchte gar nicht selber jetzt 10.000, 15.000 € in die Hand nehmen, sondern ich verpachte das eigentlich an einen anderen und bekomme dann monatlich sozusagen Betrag oder kann den Strom auch ernten. Also das wird auch funktionieren. Daneben werden wir auch etwas noch größere Anlagen sehen. Hat man jetzt schon, also sogenannten Freiflächen-PV-Anlagen, gerade an Autobahnen oder an Schienenstrecken. Da gibt es schon relativ große Anlagen, mehr noch im Süden von Deutschland, aber das wird auch nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen noch mehr und mehr kommen. Also wir werden einen rasanten Ausbau von Photovoltaikanlagen sehen. Vielleicht auch nochmal eine Zahl. Wir haben jetzt ungefähr so 70 Gigawatt installierte Leistung in Deutschland an Photovoltaik und wir wollen auf über 200 Gigawatt bis zum Jahr 2030 kommen. Also
Oh.
ne, in 7 Jahren. Und das wird so ein Ausbau
Aber
werden
heftig.
letztes Jahr, glaube ich, ein Ausbau von 7 Gigawatt. Wir werden da perspektivisch auf 20 Gigawatt pro Jahr kommen. Also da kommt Schwung rein. Aber das Gute ist ja bei Photovoltaik, die Preise für die Erzeugung von Strom aus der Sonne sind unglaublich gesunken. Die waren vor 10, 15 Jahren, war das noch 10-mal so teuer, ja, auf die Kilowattstunde umgerechnet. Da gab es einen unglaublichen Preissprung und deswegen ist es jetzt günstig geworden. Also das ist eine tolle Entwicklung, weil da Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen ineinander greifen. Heutzutage aus Photovoltaik oder Windenergie umherzustellen, ist günstiger als aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken.
Okay, ich hätte noch ganz viele Themen, weil du gerade das Thema Autobahn nanntest, ne? Also meine Frau kommt aus Herdecke in der Nähe von Hagen. Das heißt, ich fahre seit über 30 Jahren die A46. Und ich habe die A46 noch nie ohne Baustelle erlebt. Tatsächlich noch nie. Irgendwo war sie immer. Jetzt am Wochenende ist sie auch wieder gesperrt, weil irgend so ein Flüsterasphalt wieder aufgetragen wird oder sowas. Gibt es denn da von der Landesregierung auch mal irgendwann eine Perspektive, dass dieses ganze Zeug irgendwann auch mal zu Ende gebaut ist? Also ich rede noch nicht von den Brücken und ich rede auch noch nicht von Lüdenscheid und keine Ahnung was, aber es muss ja irgendwann auch mal fertig werden. Also das dauert auch unglaublich lange zum Thema Beschleunigung von Verfahren, finde ich auch bei Baustellen. Da wird eine Baustelle eingerichtet und immer wenn du da langfährst, arbeitet da gar keiner.
Ja, das ist ja auch eine Dauerbaustelle sozusagen. Ja, also wir haben natürlich Infrastruktur, die auf den 60er, 70er Jahren gebaut wurde. Und da haben wir so ein bisschen, jetzt haben wir es ja, jetzt vergessen wir das. Und wir merken, dass die marode ist. Ne? Das sind, wer weiß, wie viele Brücken und Autobahnen und Schienenwege auch. Also da kann ich, glaube ich, keine Hoffnung machen, dass wir am Ende weniger Baustellen haben. Aber man muss halt ran. Ne? Wir haben als in der letzten Legislaturperiode, als Henrik Wüst noch Verkehrsminister war, gesagt, so, wir wollen den Stau bekämpfen, aber dafür wird es erstmal mehr Baustellen geben. Hat mehr Planer eingestellt, er hat auch mit manchen Instrumenten gearbeitet, dass man Just-in-Time-Verträge hat, dass man rund um die Uhr arbeitet. Das waren alles dann hat teurer gemacht am Ende und es sind auch mehr Baustellen da. Aber es ist ja keine gute Lösung, wenn man sagt, naja, wir machen es einfach mal nichts, dann hat man erstmal keine Baustelle und keinen Stau, dann ist hinterher alles kaputt. Also von daher, wir sind ein gebautes Land, wir werden das modernisieren, das muss peu à peu gehen und von daher, ja, bleibt nichts anderes übrig, als da ständig weiter daran zu arbeiten.
Das ist auch das Gute, dass ihr das angegangen seid, ne? Also auch das Thema nochmal mit der Polizei, um das nur nochmal, weil du es eingangs gesagt hattest, und auch das Thema, ich glaube, Lehrerstellen sind auch mehr ausgeschrieben als wie vorher. Hoffen wir mal, dass sich da viele drauf bewerben. Aber ganz zum Ende nochmal ganz kurz, eine Frage noch zum Thema Digitalisierung, ist ja auch ein Megathema. Gefühlt so zu einer Stadtverwaltung. So ein bisschen ist das so als Bürger so ein bisschen so der Stillstand. Also da vermisst man so ein bisschen diesen Traffic. Und auch das kam nochmal so aus von der Tafel Ostersonntag. Was machen wir mit den Älteren, ne? Also die jetzt nicht so digital aufgestellt sind. Verlieren wir die dann irgendwann? Also wenn jetzt auch eine Verwaltung dann nur noch digital aufgestellt ist oder sowas. Oder wie nimmt man dann die ältere Generation mit, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Computer zu Hause hat?
Ja, ich glaube, es wird immer in der Verwaltung eine Stelle geben, wo ich hingehen kann, wo ich sagen kann, ich muss jetzt meinen neuen Personalausweis und mein neues Kfz zu kennzeichnen. Das möchte ich auf herkömmlichem Weg haben. Wird es immer geben in den Verwaltungen. Denkt auch keiner darüber nach, die abzuschaffen. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die würden das ja als großen Gewinn sehen, wenn ich das online beantragen kann, ne? Oder wenn ich viele Dinge einfach so machen kann. Ja, das ist...
Ich zum Beispiel.
Auch so. Ja, ich auch. Ist eins der großen Dinge, die wir, wie ich auch sage, da muss mehr passieren. Ich glaube, da müssen auch die Kommunen stärker miteinander arbeiten. Es muss jede Kommune selber ein neues System erfinden, sondern man müssen da mehr... sozusagen einer für alle Systeme haben und dann führt man es halt überall ein. War bei SORMAS schon ganz, ganz kompliziert. SORMAS war dieses System in der Corona-Pandemie, wo alle Kreisgesundheitsämter melden sollten, wie viele Fälle haben wir denn hier. Und jeder hatte irgendwie ein anderes System und eine andere Schnittstelle. Und das war leider schwierig. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also wir müssen da ein paar Zöpfe wahrscheinlich abschneiden, müssen wesentlich schneller werden, weil die Menschen erwarten das ja. Vielleicht hat aber Corona gezeigt, also jetzt wir arbeiten ja auch alle ein bisschen digitaler jetzt, mit Videokonferenzen und so weiter. Also irgendwie, es geht ja doch manchmal schneller, dass man so eine Innovation hinbekommt, wo alle vorher gesagt haben, nee, auf keinen Fall und Anwesenheitspflicht und so weiter. Vielleicht ist das auch was, wie wir das in den Verwaltungen generell des Staates schneller und digitaler hinbekommen.
Also die Anfänge finde ich vielversprechend. Also ich gebe jetzt schon seit Jahren meine Steuererklärung komplett digital ab. Muss aber ganz ehrlich sagen, so dieser ganze Einrichtungsprozess, der ist natürlich Grütze. Ne? Also dann gibt es irgendeinen Schlüssel und dann kriegst du auch einen Postweg was, dann musst du dich da nochmal registrieren. Hier, ich verstehe das jetzt, dass sie auf Nummer sicher gehen wollen, dass man es auch selber ist. Aber da fände ich irgendwie cooler, wenn es da irgendwie einen einfacheren Weg gibt, weil also ich behaupte mal, ich kenne mich digital mittlerweile ganz gut aus, aber das war schon echt kompliziert. Ne? Und wenn du dann denkst, so, ja, wo habe ich den Schlüssel jetzt einmal abgespeichert und du brauchst ihn dann jedes Mal wieder für die nächste Steuererklärung, das war schwierig. Was gut funktioniert hat, die brauchten noch ein paar Belege, die konnte ich dann einfach digital hochladen und dann ging das auch sehr, sehr schnell. Das hat mich dann schon begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bitte weiter so machen.
Ja, gerne. Also ich versuche da auch mal alle zu treiben, dass wir da digitaler werden müssen.
Ja, jetzt hast du noch 4 Jahre in deiner Amtszeit. Ich glaube, für 5 Jahre seid ihr immer gewählt, ne?
Genau, für 5 Jahre. Mhm.
So, jetzt haben wir noch, bis zum nächsten Wahlkampf, sagen wir mal noch 3,5 Jahre. Dennoch jetzt mal in diesem frühen Stadium Legislatur. Was möchtest du denn in deiner Amtszeit noch umsetzen? Was hast du noch für Themen, wo du sagst, das möchte ich noch bewegen?
Also mir wäre wichtig, dass wir im Bereich erneuerbare Energien wirklich jetzt stark vorankommen, dass wir da auch an den Zahlen sehen. Ich gucke mir das jeden Monat an, jedes Quartal an, wie viele Windenergieanlagen, PV-Anlagen sind denn errichtet. Und ich habe ja gesagt, wir müssen da viel, viel schneller werden. Also diesen Hochlauf will ich sehen. Und an den Stellen, wo wir dran arbeiten können, Landesbauordnung, Landesentwicklungsplan und so weiter, da will ich auch weiter dafür sorgen, dass das möglich ist. Wasserstoff ist ein riesiges Thema, weil Wasserstoff für unser Bundesland sehr, sehr entscheidend sein wird zur Erreichung der Klimaschutzziele, weil wir viel Industrie haben. Und zum Beispiel die Stahlindustrie, die wird umgestellt auf Wasserstoff. Das ist ein Riesenprojekt, was wir da machen, wo wir viel Geld reinfließen lassen. Und viele andere Unternehmen, Schwerindustrie, Chemieindustrie, Glas, Zement und so weiter, die brauchen Wasserstoff. Und dafür müssen jetzt auch die Grundlagen gelegt werden, dass wir Wasserstoff haben in den nächsten Jahren. Also das wäre ein wichtiges Thema. Ja, und dann ist mir noch wichtig, als Wirtschaftspolitiker, das sind gerade große Herausforderungen, so ein Industrieland umzubauen, klimaneutral zu machen. Und ich möchte, dass wir in 4 Jahren, vielleicht wird man das auch erst in 10, 20 Jahren sehen, dass wir das geschafft haben, ne, dass wir Industrieregionen geblieben sind, dass die Arbeitsplätze hier sind, dass die Wertschöpfung da ist, dass wir die Produkte hier haben. Und gleichzeitig klimaneutral geworden sind oder schon mal weitestgehend in den nächsten Jahren. Das hilft keinem, wenn wir deindustrialisiert sind. Haben wir zwar eine bessere Klimabilanz, aber den Stahl und den Zement und Papier, Glas kriegen wir überall woanders her. Das macht keinen Sinn. Dann sind wir kein Erfolgsmodell, sondern das muss wirklich gelingen, beides zu schaffen. Industrieregion bleiben und Klimaschutz zu schaffen. So, das sind die großen Themen jetzt natürlich und ich versuche an den Stellschrauben, an denen ich drehen kann, da jeden Tag dran zu arbeiten.
Ja, dann wünsche ich dir da, dass du viele Verbündete im Landtag findest. Das haben wir ja gerade gelernt, ne? Alleine ist man da auf verlorenem Posten. Viel Erfolg dabei bei diesen Themen. Ich hoffe auch, dass du das ein oder andere Schöne noch für Hahn darstellen kannst und für die anderen Bezirke, für die du da zuständig bist im Landtag. Ich sag mal heute ganz herzlichen Dank dafür deine Zeit und für den Einblick in deine Arbeit im Landtag.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frank. Und es wird mit Sicherheit auch was für Hahn noch dabei sein in den nächsten Jahren. Also da werde ich mich auch für einsetzen. Aber vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Vielen, vielen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.